Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Gesänge auf den Rängen, die Kämpfe auf dem Platz, zwischen Europapokal und Abstieg. Wir berichten über die letzten Siege und Niederlagen, die nächsten Kämpfe, Interviews mit Spielern und Funktionären. Wir präsentieren unterstützenswerte Initiativen und interessante Neuigkeiten. Wir senden auf Colorado Dresden und welle1953.net.
Schwarz-Gelb wie in unseren Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Doch schon lang vor unserer Zeit, da gab es sie schon, unseren Heimatverein mit langer Tradition.
So nahe liegen Trauer und überschäumende Freude. Reinhard Häfner ist gestorben. Mit dem Europapokal wird es in der nächsten Saison auch noch nichts. Es ist ein Elend. Doch dann kam Tabellenführer Braunschweig und es war schon wieder der reine Wahnsinn. Dynamo, wie wir es kennen, ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt steht Dynamo auf einem soliden 8. Platz. Wir haben mit 2 Dynamo-Fans gesprochen, die im Theaterstück Dynamo auf der Bühne stehen und berichten, was sonst noch los war. All dies jetzt in der 48. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei.
Egal was auch geschieht, gemeinsam sind wir stets unschlagbar.
Das ist dein Inhaus! Kontermöglichkeit! Schnetzler! Netzer alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Da!
Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Zehnter Spieltag, 22. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Heidenheim 1846 gegen die SGD. Kalt und zeitig war es, als in die Busse gen Heidenheim gestiegen wurde. Durch einen anderen kaputten Bus verzögerte sich die Ankunft, sodass viele Dynamo-Fans die Choreo der Heimfans nicht sahen. Polizei und Ordnungsdienst waren relativ entspannt. Jens Jeremies, der auf der kommenden Mitgliederversammlung Ehrenmitglied werden soll, worauf er wohl aber keine Lust hat, war mal wieder im Gästesitzblock dabei und kümmerte sich darum, dass dort die Fahnen hängen bleiben konnten. Nach den bisher 2 erlittenen Auswärtsniederlagen mit jeweils 3:0 für die Heidenheimer hofften alle Dynamo-Fans auf Wiedergutmachung. Und rasant ging es los. Auffällig war, dass die Abwehr um Giuliano Modica endlich ihre Sicherheit wiedergefunden hatte, nur die Chancenverwertung war, nun ja, nicht vorhanden. 0:0 ging es in die Pause. Der Dynamo-Support auf den Rängen ging jedoch weiter, schließlich war man ja zu spät gekommen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es die unglaubliche Anzahl von 288 kleinen und großen Schwenkern, dazu Schnipsel und Kassenrollen und abartig dichten gelben Rauch. Einige wenige mussten den Block verlassen, weil der beißende Geruch wesentlich heftiger als das leichte Kribbeln während üblicher Silvesterfeuerwerke war. Hinterher gab es in diversen Foren Diskussionen, dass die Aktion im Hinblick auf die Verhandlungen vor dem DFB-Gericht wegen der Strafe für RB ungünstig wäre. Wir denken, mittlerweile ist klar, dass reale Vorkommnisse wenig Einfluss auf Strafmaß oder Strafen haben. Da kann man sich auch einfach über schöne Bilder freuen. Die Goldfüße spielten dominant auf und waren sich vorher alle einig gewesen, dass man sich über einen Punkt freuen könnte, überwog am Ende die Enttäuschung, hier nicht 3 Punkte mitgenommen zu haben. Heidenheims Torwart Kevin Müller hatte leider einen sehr guten Tag. Macht nichts, wieder ein Punkt für den Klassenerhalt. DFB-Pokal, 2. Runde, 25. Oktober, Dienstag 18.30 Uhr SGD gegen DSC Arminia Bielefeld. Die zweite Runde auf dem Weg zum Europapokal stand an und mit Bielefeld schien ein machbarer Gegner zu kommen. Der Einlass zeigte sich selten unfähig, sodass zum Anpfiff viele Plätze noch frei waren. Zuvor gab es eine Gedenkminute für Reinhard Häfner, dessen Tod am Tag zuvor bekannt geworden war. Die wurde mit lautstarkem Beifall begangen, was auf dem Spielfeld leider als Ende der Trauerminute wahrgenommen wurde. Am K-Block hing ein großes Banner: Du warst ein Held für alle, Ruhe in Frieden, Reinhard. In der Mitte hing ein überdimensionales Trikot mit Häfners Nummer 6. Auf dem Platz begannen im Unterschied zum Spiel in Heidenheim die Niklasse Kreuze und Hauptmann sowie Paco Testroth, von dem sich erhofft wurde, dass er die Leistung von Stefan Kutschke gegen seinen Ex-Club in der ersten Pokalrunde nachahmen könnte. Allein, es sollte nicht sein. Paco Testroth versemmelte einige richtig gute Chancen und obwohl Dynamo das Spiel dominierte, gelang den Bielefeldern bei ihrer einzigen wirklichen Gelegenheit der Führungstreffer. Ganz bitter. Es ist nicht so, dass die Goldfüße keine gute Leistung gezeigt hätten, aber ohne Tore gibt es keine Siege. Oh, 5 Euro. Dynamo wachte aus der reinen Überlegenheit auf und kämpfte bis zum Schluss. Verdammt. Nach den übrigen Spielen wurde sich noch mehr geärgert, weil mehr unterklassische Mannschaften als in den letzten Jahren in die nächste Runde eingezogen waren und damit hypothetische Überlegungen für eine eventuelle Viertelfinalteilnahme angestellt werden konnten. Ein Abend zum Kotzen. Bemerkungen aller, der Ligabetrieb ist eh wichtiger, waren wirklich kein Trost. Elfter Spieltag, 28. Oktober, Freitag 18.30 Uhr, SGD gegen Eintracht Braunschweig. Das erste Ligaspiel nach dem enttäuschenden Pokalabschied und gleich der Tabellenführer zu Gast. Viele waren optimistisch, hatten die Goldfüße doch auch Hannover und Stuttgart abgefertigt. Doch zunächst warteten alle, denn die Gäste standen im Stau. Eine schöne Geste, wenn man bedenkt, wie das sonst so gehandhabt wird. Vor dem Spiel wurden die Sieger des 7. Ultras Dynamo Fahnenmalwettbewerbes geehrt und präsentierten die neuen Schmuckstücke auf dem Rasen. Kurz vor Anpfiff stand ein Capolemi auf dem Platz und kündigte eine Sammelaktion für eine würdige Beerdigung von Reinhard Häfner an, die während des Spiels in den Blöcken durchgeführt wurde. Ein Wiedersehen gab es mit Quirin Moll, der aber gelb gesperrt auf der Tribüne saß. Auf unserer Seite fehlte Ayas Aosmann. Der war, wie kurz vor Anpfiff mitgeteilt wurde, aus disziplinarischen Gründen für das Spiel nicht berücksichtigt worden. Kein gutes Omen. Dann ging es mit 15 Minuten Verspätung zur Sache. Dass Braunschweig berechtigt die zweite Liga anführt, wurde schnell sichtbar. Ein schnelles, gut eingespieltes Team, das die Goldfüße zu vielen Fehlpässen zwang. Da ging nicht viel, zu sehr schien die Dynamos auf dem Feld von der individuellen Klasse der Braunschweiger beeindruckt. Und schon nach 11 Minuten war es soweit. Braunschweigs Hernandez köpfte, nachdem ein Lattenschuss von Kumbilla alle in Sicherheit gewiegt hatte, den Abpraller ein. Das sah Dynamo nicht gut aus. Auf Seiten der Goldfüße sind Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann hervorzuheben, aber Dynamo war oft einen Schritt zu langsam oder zu spät. Zum Glück schien Braunschweig mit der Führung vorerst zufrieden. Die Goldfüße gaben zwar Torschüsse ab, was Zählbares war aber nicht dabei. Kurz nach dem Wiederanpfiff dann ein Pass auf Lumpi Lamperts, den er verliert, und dann geht alles ganz fix. Kumbilla trifft und erhöht damit seine Torausbeute gegen Dynamo auf 5 Tore in den letzten 6 Spielen. Verdammt. Dann kam Paco Testroth und mit der Doppelspitze wurde alles anders. Denn der traf zwar selbst nicht direkt, erwies sich aber als kollegialer Vorlagenspieler. Als sich alle Dynamo-Fans dachten, jetzt müsste mal was passieren, damit noch was geht, spielte Paco Testroth auf Nils Teixeira, der bedient Stefan Kutschke und der schob ein. Sensationelle Vorarbeit. Mit dem Anschlusstreffer kehrte das Selbstbewusstsein zurück, auch wenn immer noch viele individuelle Fehler gemacht wurden. Den Goldfüßen egal, nach einer Ecke von Marvin Stefaniak ein schönes Ball-Ping-Pong im Strafraum, wieder ist es Stefan Kutschke, der letztendlich den Ball über die Linie bringt. Den Rückstand innerhalb von 5 Minuten egalisiert, jetzt sind die Fans brachial laut. Da unterstützt nicht nur der K-Block, da stehen fast alle und machen mit. Von den Braunschweigern, deren Gästeblock zwar gut gefüllt ist, sind ein paar Fahnen zu sehen, aber rein gar nichts zu hören. Ein würdiger Gegner auf den Rängen waren sie aber keinesfalls. Paco Testroth traf dann leider nach grandioser Vorgabe von Andy Gogia nicht, der nach Anfangsschwierigkeiten wieder ein starkes Spiel machte. Verdammt. Aber Andy Gogia versuchte es nochmal, wieder auf Paco Testroth und der spielte quer auf die zweite Sturmspitze, 3:2. Alle treten durch. Braunschweig konnte darauf nicht reagieren. Jetzt stand die Dresdner Abwehr sicher. Und selbst in der Nachspielzeit blieben alle, soweit es eben ging, entspannt. Die Mannschaft wurde gefeiert und Capolemi verkündete das Ergebnis der Sammelaktion für die Beerdigung von Reinhard Häfner. Mehr als 11.000 Euro waren gespendet worden. Glücklich gingen alle noch ein oder zwei Bier trinken. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Letzten Donnerstag fand die zweite Runde der Vorstellung für die Kandidaten für den im November neu zu wählenden Aufsichtsrat statt. Dabei wurde bekannt gegeben, dass der amtierende Aufsichtsrat Sven Schellenberg und der neue Kandidat Professor Platzbecker nicht zur Wahl antreten werden. Am kuriosesten war der Auftritt des Kandidaten Falk Kühn-Meisegeier, der unter anderem verkündete, dass er sich nicht selbst aufgestellt hätte und dass er seinen ungewöhnlichen Doppelnamen mit Stolz trägt, um den Namen seiner Frau am Leben zu erhalten. Zuvor war er mit einem ungewöhnlichen Antrag auf eine Satzungsänderung aufgefallen, die bezweckte, dass alle Neumitglieder in den ersten beiden Jahren den doppelten Beitrag zu entrichten hätten. Begründet hatte er das mit dem Solidargedanken gegenüber den Mitgliedern, die zwei Sonderumlagen gezahlt hatten. Zwischenzeitlich hat er den aber zurückgezogen. Dem Kandidaten schien nicht ganz klar zu sein, dass er von den Mitgliedern, also dem Publikum dieser Veranstaltung, gewählt werden wird. Wir tippen mal auf eher nicht, auch wenn er einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Beim Spiel gegen Braunschweig veröffentlichten dann Ultras Dynamo ihre Wahlempfehlungen im Zentralorgan, die auf Kritik stießen. Wurden doch vom eigentlich mit viel Lob bedachten aktuellen Aufsichtsrat nur noch drei alte Aufsichtsräte zur Wiederwahl empfohlen, nur zwei davon hatten damals auf der Empfehlungsliste von Ultras Dynamo gestanden. Von den Trikots mit der Aufschrift Love Dynamo Hate Racism, die die Goldfüße beim grandiosen Sieg gegen Stuttgart getragen hatten, wurden die von Marvin Schwebe und Stefaniak, Lumpi Lamberts, Stefan Kutschke und Akagi Gogia versteigert. Es kamen unglaubliche 3.365 Euro zusammen, die die SGD zu gleichen Teilen für den Verein Willkommen in Löbtau und 1953 international weiterspendet. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am 24. Oktober wurde bekannt, dass Reinhard Häfner gestorben ist. Diese Nachricht löste große Trauer aus, ging doch mit Reinhard Häfner, eines der ganz großen Dynamo-Idole, der wie kaum ein anderer an vielen großen Momenten des Vereins beteiligt war. Zwischen 1971 und 1988 bestritt er 519 Pflichtspiele und feierte mit Dynamo 4 Meisterschaften und 4 Pokalsiege. Mit der Nationalmannschaft der DDR gewann Reinhard Häfner 1976 in Montreal olympisches Gold. Als wesentlicher Spieler des Dresdner Kreisels lässt er noch immer die Augen der Fans leuchten. Als Trainer führte er die Sportgemeinschaft 1991 in die Bundesliga, wurde dann aber, was viele immer noch erzürnt, einfach entlassen, weil ihm angeblich die Bundesliga-Erfahrung fehlte. 2013 wurde Reinhard Häfner zum Ehrenspielführer der Sportgemeinschaft ernannt. Sein letzter Besuch eines Dynamo-Spiels war das grandiose 5:0 gegen den VfB Stuttgart. Bei den folgenden Spielen wurde ihm gedacht und Spenden in Höhe von 11.000 Euro für seine Beerdigung gesammelt. In vielen Würdigungen seiner ehemaligen Kollegen, Freunde und Wegbegleiter wurden nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern auch seine Persönlichkeit erinnert. Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 11. November, um 15.30 Uhr auf dem Urnenhain Dresden-Tolkewitz statt. Von Blumenspenden soll abgesehen werden, da die Beerdigung erst später im engsten Familienkreis stattfinden wird.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Simone Höck und Roland Schramm, die für den Ausdruck ihre Liebe zu Dynamo ungewöhnliche Wege beschritten. Sie spielen im Theaterstück Dynamo mit, welches im letzten September Premiere hatte und auch in dieser Spielzeit auf dem Plan steht. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und sagen Hallo.
Hallo. Hallo.
Simone, Roland, welchen Bezug habt ihr zu Dynamo? Geht ihr regelmäßig zu Spielen, vielleicht auch auswärts und seit wann?
Ja, also ich gehe regelmäßig zu Spielen, fahre auch zu Auswärtsspielen, versuchen wir so um die, naja, so um die 30 Spiele pro Saison zu schaffen, dass man als, ja, auch wirklich viel mitbekommt. Früher war es noch ein bisschen extremer, da war dann ab und zu mal zweite Mannschaft, relativ selten auch mal dritte Mannschaft, die gibt's ja leider alle nicht mehr, von daher beschränkt sich's ja nur noch auf die erste Mannschaft, aber das ist dann auch so okay.
Ja, also, ich gehe, sag ich mal, regelmäßig, eigentlich seit voriger Saison. Vorher war es halt mit der Familie immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber mein Herz schlägt schon immer für Dynamo. Und ja, also vorwiegend natürlich Heimspiele, auswärts noch nicht so oft. Eins war jetzt praktisch in Erfurt, wo ich mit war. War natürlich auch, ja, super toll. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem war es eine Erfahrung.
Gab es prägende Momente für euch im Hinblick auf Dynamo?
Ja, prägende Momente, ja, eigentlich Aufstiege und Abstiege, das ist sowas, was ich vorweisen kann in meiner Fankarriere, sage ich mal. Also ich gehe seit der Saison 2001, 2002 regelmäßig zum Fußball und ja, da ist ein Aufstieg in die zweite Liga das Höchste, was ich bieten kann. Also Europacup wäre mal ganz cool, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern.
Vielleicht klappt es ja schon nächstes Jahr, also übernächstes Jahr dann.
Wenn wir mal Pokal mal gut mitspielen, dann ja.
Ja, also mein prägender Moment war halt Pokalspiel in Berlin, zu DDR-Zeiten noch, wo ich mit war. Also es war gigantisch, die Stimmung dort, dreiviertel war praktisch für Dynamo, nur ein Viertel für den BFC, das war damals. Und ja, Europa-Pokalspiel war ich einmal mit bei Stuttgart, wo Stuttgart in Dresden gespielt hat. Ja, war auch ganz toll, haben noch eine Karte ergattert. Ja, also...
Das aber Dynamo so hat die... ja damals leider verloren.
Ja, ja, es war unentschieden. War es unentschieden, aber wir sind halt rausgefallen.
Sinnspiel 1-0 verloren.
Genau.
Genau, weshalb Maradona dann eben nicht in Dresden gespielt hat.
Sozusagen, genau.
Im Frühsommer 2015 gab es dann einen ersten Aufruf des Theaters an interessierte Dynamo-Fans, bei einem Stück über Dynamo mitzuwirken. Warum hat euch das angesprochen?
Ja, weil ich eigentlich gerne auch mal schauspielerisch, sag ich mal, tätig werden wollte. Also hat mich einfach mal interessiert, auf der Bühne zu stehen und das rüberzubringen, und weil ich, wie gesagt, halt Dynamo-Fan bin. Und ja, wie der Aufruf kam, und ich habe gleich zu meinem Mann gesagt, Mensch, das wäre was für uns, das könnten wir da mitmachen. Ja, also das war...
Nun, meine Freundin und ich, wir gehen gerne zu Musicals oder auch ins Theater. Und ich habe immer gesagt, irgendwann möchte ich sowas auch mal machen, das habe ich einfach Lust zu gehabt. Und da bot sich es natürlich an, das ist, ich sage mal, mein Verein und diese Theaterbegeisterung mal zusammenzubringen. Und ja, das war für mich so die Triebfeder, weswegen ich dann da hingegangen bin.
Es gab dann so eine erste Informationsveranstaltung im Kleinhaus, wo die ihre Pläne vorgestellt haben. Und dann hatten zum Beispiel die Theaterleute nicht berücksichtigt, dass am Wochenende, wo eben die Proben vorgesehen waren, ja eigentlich Spiele sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr weniger Spiele besucht oder habt ihr da mit den Leuten gesprochen, dass es so überhaupt nicht geht?
Also den Zahn haben wir den Leuten eigentlich relativ schnell gezogen. Also das war natürlich klar, dass wir dann trotzdem weiter zu Spielen fahren. Also wenn Spiele waren, ich glaube, wir haben einmal ein Spiel zusammengeguckt. Das war kurz vor der Generalprobe, beziehungsweise dann vor der Premiere. Das war das Spiel gegen Fortuna Köln, wo wir 5-1 gewonnen haben, was wir dann zusammen quasi im Theater auf dem Bildschirm geschaut haben. Und ja, ansonsten haben wir ganz viel unter der Woche geprobt. Das hat es dann wieder rausgeholt, dass wir dann am Wochenende halt dann nochmal Spieltage dann wirklich als Spieltage genutzt haben.
Bei der Informationsveranstaltung waren ja erst recht wenig Leute da. Wie ist dieser Auswahlprozess abgelaufen? Musstet ihr ein Casting besuchen? Haben die dann alle genommen, die sich dafür interessiert haben, oder haben die später noch mehr Leute gesucht?
Nee, also die haben, da ja nie so viel da waren, mein Mann war auch erstaunt, der hatte schon mal so ein Casting besucht, da waren viel mehr. Und wir sind dort hingekommen. Also ich glaube, die haben so fast alle, oder es waren nicht viel, die jetzt da aussortiert wurden. Ne, also die da waren halt, wurden genommen.
Wie lief das ab? Wollten die, dass ihr verschiedene Szenen vorspielt? Oder musstet ihr da Übungen machen? Oder?
Nee, es war eine Vorstellungsrunde erstmal, dass wir überhaupt erzählen von uns, wie wir dazu gekommen sind. Ja, einfach uns von unserem Lebenslauf mal kurz vorstellen. Ja,
Ja, und dann haben wir im Prinzip dort bei diesen Auswahlworkshops, die dann stattgefunden haben damals, ja, verschiedene so Theaterspiele gemacht, so mit Stimmübungen, mit so in verschiedenen Rollen schlüpfen, mit Situationen spontan umgehen. Weniger auf die Name bezogen, sondern eher mehr auf diesen Theater-Background. Und anhand dessen und dann auch anhand des Zeitplans bis zur Premiere wurde dann ausgesiebt, wer dann mitmachen kann und wer nicht.
Der Text wurde aus einer Vielzahl von Quellen vom Dramatiker Thomas Freier zusammengestellt. Wie lief das ab? Habt ihr dazu mit ihm auch Gespräche geführt?
Ja, also der Thomas war eigentlich fast die gesamte Probenzeit mit dabei, gerade in der Anfangszeit, wo auch viel Input gegeben war. Das war überhaupt das Spannende an diesem Projekt. Wir haben eine Handvoll Theaterleute, die Lust hat auf so ein Projekt, und wir haben eine Handvoll Amateurspieler, die aber den Inhalt für das Stück mitbringen, und daraus hat im Prinzip dann Thomas den Text gebaut. Und er hat jetzt nicht bloß mit uns gesprochen, sondern hat sich auch bei Leuten aus dem Verein Input geholt. Aber er war halt die ganze Zeit, oder zumindest die Anfangszeit, ganz oft dabei gewesen. Und unser Regisseur hat dann immer gesagt, er hat sich dann eingeschlossen und hat dann den Text geschrieben. Und dann kam immer wieder mal so neue Textschnipsel, bis dann in der letzten Woche dann alles fertig war.
In einer Broschüre zum Stück gibt es ein Szenenbild, in dem die weiblichen Dynamo-Fans strickend dasitzen. In der endgültigen Fassung wurde dann dieses Klischee nicht gezeigt. Wie kam es dazu? Welchen Einfluss hattet ihr denn auf die Gestaltung des Stückes? Gab es Stellen, wo ihr gesagt habt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, oder das möchten wir noch anders haben?
Also wir haben da jetzt in dem Sinne das nie rausgenommen, sondern der Regisseur einfach hat gesagt, nee, er findet das nie gut, und hat es dann einfach eigentlich rausgestrichen, hat gesagt, wir machen das ganz ohne, weil wir die Einzigen waren, die da Requisiten hatten. Und wahrscheinlich hat es ihm dann auch nie so richtig gepasst. Ich fand es auch ganz gut, dass das dann weg war. Ja, also.
Ihr seid ja Theaterleiden. Wie liefen die Proben ab? Also habt ihr spezielle Techniken gelernt? Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt ja verschiedene Sachen geprobt, aber habt ihr quasi noch wie eine Theaterausbildung in kurzer Zeit absolviert?
Wir haben so verschiedene Abläufe, Stimmübungen, Lockerungsübungen für den Körper, auch so Lockerungsübungen für den Geist. Da haben wir so mit so einem Beispiel, dass wir uns gegenseitig Bälle zuspielen und sowas. Das haben wir dort gemacht. Das war jetzt ganz, ganz interessant. Aber jetzt, ich würde es jetzt nicht als Theaterausbildung bezeichnen. Also das ist, ich denke, das Gute ist, dass unsere Truppe inhaltlich oder in sich ganz gut funktioniert. Und dadurch eigentlich viel von alleine dann dort entstanden ist.
Kanntet ihr die anderen Mitspieler schon vor dem Theaterstück?
Nein. Also, nee, wir haben uns alle dort getroffen.
Ja. Also ich kannte vorab nur Simones Fanclub, die Teufelskerle, vom Hörensagen. Und ansonsten so ein, zwei Leute, die man mal aus dem Stadion vom Sehen her kannte, aber jetzt persönlich niemand.
Könnt ihr was zu der Zusammensetzung der Gruppe von den Dynamo-Fans sagen? Also kamt ihr aus sehr unterschiedlichen Gruppen oder seid ihr euch an vielen Punkten auch im Hinblick auf eure Haltung zu Dynamo eher ähnlich gewesen?
Nee, ich denke schon, wir sind eine durchaus unterschiedliche Gruppe von Dynamo-Fans. Also das geht beim berühmten Thema Pyro los, der Großteil lehnt es ab, der Rest ist dann halt doch schon sehr dafür. Auch die Altersstruktur, wir haben ja mit unserem Junior mit 6 jetzt beziehungsweise 7 Jahren und unser Ältester ist Mitte 50, also auch da sind wir ganz gut. Männer, ja. Frauen sind wir eigentlich auch von der Zahl her ganz gut durchmischt. Und auch so vom Background her, also es gibt Leute, die sind seit kurzer Zeit erst Dynamo-Fan, und es gibt halt Leute, die gehen seit den 80er Jahren zu Dynamo.
Gab es Momente, wo ihr das Projekt in Frage gestellt habt oder Zweifel hattet an eurer Entscheidung, da mitzumachen?
Nie.
Also ich auch nicht, nee.
Nein.
Nee, hatte ich nie Zweifel dran.
Absolut nicht. Und für uns war das eigentlich auch klar, dass wir hier was Gutes auf die Beine stellen können. Und am Ende gibt uns ja der Erfolg doch dann auch ein bisschen recht.
Genau.
Was war die größte Herausforderung für euch?
Also für mich, sag mal, in den Text reinzubekommen. Dann, weil man ja immer zwischendurch mal, man hat ja auch Arbeit, ne? Und man muss dann immer halt noch das, wie gesagt, halt, zwischendurch irgendwo dann hinbekommen, dass man den Text lernt. Man ist ja nicht mehr ganz jung. Man braucht halt ein bisschen länger. Meine Tochter hatte das sofort drauf, also da gab es keine Probleme. Aber ja, und dann, wie gesagt, die kurze Zeit dann, das war eine Herausforderung, weil wir eigentlich eine Woche vorher dann eigentlich so richtig erstmal wussten, wie es so ungefähr aussieht, das Stück.
Also es stand erst so kurz vor der Premiere tatsächlich fest, wie das Stück aussehen soll.
Also wir haben viele Teile im Stück schon immer irgendwo gehabt, aber noch nie wirklich mit der richtigen Reihenfolge oder mit dem endgültigen Text oder auch mit der, ja, wie es dann wirklich ablaufen soll, wie es aneinandergereiht wird. Und das, ja, wie Simone schon sagt, war eigentlich relativ kurz erst vor der Premiere endgültig klar, wohin es denn jetzt nur gehen wird. Das war ein bisschen Herausforderung. Ansonsten, ja, das Textlernen auf jeden Fall auch, weil man es einfach nie gewohnt ist, das dann auch entsprechend mit Bewegung irgendwo vor Leuten vorzutragen. Man kennt ja nur so dieses klassische Gedichtaufsagen aus der Schule, aber ansonsten, das war's dann halt für die meisten von uns schon.
Was zum Beispiel, also was ich mir zum Beispiel als seltsam vorstelle, ist, vor einem Publikum zu singen, was man ja sonst nicht hat. Sonst steht man ja innerhalb der Fans und singt mit denen gemeinsam und hat einen Blick aufs Spielfeld gerichtet und jetzt schauen da auf einmal Leute zurück. War das schwierig?
Also für mich in dem Sinne nicht so schwierig, weil ich habe schon mal ein Musical mitgemacht und musste dort, sage ich mal, halt vor dem Mikrofon dastehen und halt, es war nicht viel, aber ich musste singen und deswegen dort habe ich das so schon mal mitgemacht. Deswegen, ja.
Also mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war es ja schon einfach ungewohnt. Aber spätestens, wenn die Ersten dann dort mit einsteigen und man das dann, was man singt, auch wieder von der anderen Seite zurückbekommt, macht es einfach nur Spaß.
Im September 2015 war Premiere. Wie habt ihr die erlebt?
Ja, totale Aufregung.
Wobei direkt, also aufgeregt kann ich von mir selber jetzt gar nicht so sagen, aber hinterher, also dass dann wirklich so eine, vom Publikum das auch so angenommen wurde und dass dann sich die Leute hingestellt haben und wir, wie gesagt, Standing Ovations bekommen haben, also das war, fand ich einfach klasse hinterher.
Das war ein ganz toller Moment, man steht dann da, das Licht geht aus, in dem Moment realisieren die Leute ja, dass das Stück jetzt zu Ende ist und dann bricht es einfach los. Also so muss ich das anfühlen, wenn man ein Tor schießt, zwar ein bisschen kleiner, aber bei uns, aber ansonsten, ja, das war toll und da hat man dann auch gemerkt, okay, diese Monate Vorbereitung haben sich echt gelohnt.
Hattet ihr Befürchtungen, dass das Stück nicht ankommen könnte?
Ja, ein bisschen so, dass zumindest nicht so viel Publikum kommt. Also es ist schon schön, wenn viel da ist und es voll ist, der Raum. Lässt sich natürlich auch spielen. Da hatte ich schon ein bisschen Angst davor, dachte ich, naja, mal sehen, wie viel kommen.
Es ist halt ein ungewöhnliches Thema für Theater und auf der anderen Seite ist auch nicht unbedingt jeder Fußballfan jetzt Theater begeistert. Aber so das Feedback, was wir bisher von Leuten bekommen haben, die sich es angeguckt haben, mit denen man sich dann danach ausgetauscht hat, ist eigentlich fast durchgehend positiv.
Dynamo steht auch in dieser Spielzeit nochmal auf dem Programm. Wisst ihr schon, wie lange das noch aufgeführt wird?
Also nie hundertprozentig. Also momentan ist die Ansage im Programm der Bürgerbühne, dass es nur noch wenige Veranstaltungen gibt. Aber wie viel haben wir noch nicht momentan.
Simone, Roland, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und weiterhin viel Erfolg.
Danke. Ja,
vielen Dank.
Die nächste Aufführung findet am 26. November 19.30 Uhr im Kleinen Haus auf der Klassistraße statt, also nach dem Heimspiel gegen Bochum. Dynamo-Mitglieder bekommen Tickets für 10 Euro, aber auch allen anderen sei der Besuch des Stückes hiermit ins Herz gelegt.
Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Zwölfter Spieltag, 4. November, Freitag 18.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die SGD. Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf gibt es einige. 2015 wechselte Lumpi Lamberts überraschend von der Fortuna zur SGD, wo er als Vereinsikone gilt, weil er in den 12 Jahren mit der ersten Mannschaft von der 4. bis zur 1. Liga aufstieg. Und so huldigen ihm die Düsseldorfer vor dem Spiel mit großflächigen Spielankündigungsplakaten Lumpis Beck. Den umgekehrten Weg von Dresden nach Düsseldorf ging der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer Robert Schäfer, der für Dynamo viel erreichte, aber mit den Umständen seines Wechsels viele erboste. Nun ist er Vorstandsvorsitzender bei Fortuna und darf auch über den sportlichen Bereich mitbestimmen. Zur Partie. Gegen Hannover erlebte Fortuna Düsseldorf im Pokal ein klatschendes Debakel und ging mit 6:1 unter. Am letzten Sonnabend gewannen sie allerdings auswärts bei Union Berlin und stehen nun auf Platz 5. Einige wichtige Spieler sind allerdings verletzt oder gesperrt. Wäre schön, wenn die Serie von Dynamo gegen die höher Platzierten nicht zu verlieren noch ein bisschen anhält. Danach gibt es wieder eine spielfreie Woche. Mögen die Goldfüße uns die mit einem Sieg versüßen. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns, die Fans, und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in 2 Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Schwarz-Gelb wehen unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schon lang vor unserer Zeit, da gab es sie schon. Unsere Heimat vereint mit langer Tradition.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.